Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Episode von Rechtsgelesen, dem rechten Kultur-, Literatur- und Szene-Podcast des Jung-Europa-Verlags. Heute wieder mit Volker Zierke. Volker, grüß dich.
Hallo.
Und unserem Kollegen und Jung-Europa-Autor Benedikt Kaiser. Grüß dich, Benedikt.
Ich grüße euch und alle Zuhörer.
Wir haben uns heute ein vergleichsweise kontroverses Thema auf die Agenda gesetzt, nämlich, ja, den guten Leon Degrelle, beziehungsweise, um es etwas einzugrenzen, das Buch, das Robert Brasillach über Leon Degrelle geschrieben hat und das erst vor wenigen Tagen in unserem Jung-Europa-Verlag als letztes Buch des Jahres erschienen ist. Viele von euch haben es bereits im Postkasten und können gewissermaßen mitlesen, können sich während des Podcasts das Buch ein wenig anschauen und es in den Händen haben. Wir werden heute über dieses Buch sprechen, wir werden aber auch, so uns der Weg dorthin führt, ein wenig über Leon Degrelle, über Robert Brasillach und über, und ich glaube, deswegen sage ich durchaus kontroverses Thema, über auch die Kritik an beiden sprechen müssen. Ich blicke da in die Runde zu Benedikt und Volker, die ich heute in guter alter Manier natürlich aufeinander hetzen werde. So, legen wir los.
Bitte schreibe nicht an, wie Nils.
Ich bin noch ein bisschen angeschlagen, bitte Zurückhaltung mit ihm. So.
Hey, hört mal auf, hier zu husten, das ist ein kleiner Raum. Das ist ja unglaublich. Corona-Richtlinien.
Ja. Ja, Volker trägt eine Maske, muss man dazu sagen.
Das stimmt.
Das hört man auch.
Legen wir los. Ja. Also, vor wenigen Tagen bei uns erschien Rex, Leon Degrelle und die Zukunft des Rex, ein, ja, 192 Seiten umfassendes Hardcover, eine Erstübersetzung aus dem Französischen von Markus Sanke, auf den wir auch noch zu sprechen kommen werden. Es ist die letzte Veröffentlichung des Jahres, wie gesagt, bei uns im Jung-Europa-Verlag. Und die hat es in sich. Es geht im Groben um die, ja, Frühjahre von Leon Degrelle, der vielen eigentlich nur bekannt ist von seinen, ja, sagen wir mal ziemlich viral gehenden oder gegangenen Fotos mit gewissen historischen Persönlichkeiten auf Panzern der Wehrmacht, an der Ostfront und so weiter. Also Leon Degrelle ist in der deutschsprachigen Welt, von Frankreich und Belgien können wir vielleicht noch sprechen, Stichwort Tintin und so weiter, vor allem bekannt eben als Kriegsteilnehmer, als hochdekorierter Kriegsteilnehmer im Zweiten Weltkrieg. Das Buch.
Ich glaube, Jung Europa Ultras kennen ihn auch aus Ein Traum aus Blut und Dreck, wo er kurz drauf angespielt wird.
Ja.
Denn sie sind sich kurz über den Weg gelaufen, beziehungsweise es wird eine Parallele gezogen, eben die Franzosen und in dem Fall die Wallonier, die an der Seite der Wehrmacht, beziehungsweise im Rahmen der Waffen-SS an die Ostfront geschickt wurden.
Genau. Und hier, dieses Buch ist für Brasillach und für die französischen Autoren der 30er und 40er Jahre nicht untypisch, eine Art Melange aus Erlebnisbericht, journalistischer Tätigkeit und ja, man muss schon fast sagen, natürlich auch ein bisschen Bewunderungsschrift. Also Robert Brasillach, vielleicht kannst du zu seiner Tätigkeit als Journalist und auch als Kriegsberichterstatter und auch als, ja, im Prinzip reisefreudiger, junger Intellektueller ein bisschen mehr sagen, Benedikt.
Ja.
Aber er ist in diesem Fall, also im Fall des Buches, ja, zu Leon Degrelle und seinen Rexisten gereist nach Belgien und hat deren Treiben, so will ich das mal formulieren, beobachtet und zu Papier gebracht.
Ja, also zu Robert Brasillach, ganz kurz, wer ihn nicht kennt, eingefleischte junge Europäer dürften ihn kennen von seinem Buch, das er gemeinsam mit dem Monarchisten Henri Massy geschrieben hat, nämlich Die Kadetten des Alcazar, was ja ein Volkstitel bei Jung Europa war, wo es dann um die Belagerung ging, ne, von Toledo etc., nationalspanische Mythosbildung etc. Aber zu Brasillach selber, wer ihn nicht kennt, er war vor allem Romancier, er war ein enorm belesener, kluger, eitler Mensch. Er war in den 20er Jahren ein, ja, wie nennt man das, ein Bon Vivant, also ein Lebemann. Er kam aus elitären Verhältnissen durchaus, also gute Schule, gute Herkunft, gute Manieren. Er, also ich schaue jetzt Volker an, ich sehe so ein bisschen die vergegenständlichte Antithese. Ja. Gefällt mir gut. Und Brassiach war, und das ist vielleicht auch noch wichtig zu sagen, er kam aus einem weltanschaulichen Kreis um Charles Maurras, also um diesen Vordenker des französischen Royalismus, eines sozial-nationalen Königtums, sage ich jetzt mal in aller Vorsichtigkeit. Und Brassiach war einer seiner Schüler. Ein anderer Schüler war Lucien Rebatté, ein anderer wiederum Pierre Drieu La Rochelle. Also es war so diese Connection damals, junge, aufstrebende, radikalrechte Journalisten, Intellektuelle, Dandys. Mhm. Und das Jahr 36 war ein Jahr, in dem in der französischsprachigen Welt extrem viel los war. Drieu La Rochelle hat zwei große Porträts geschrieben über Jacques Doriot, den Anführer der ja durchaus linksfaschistischen Partei, Parti Populaire Français, also französische Volkspartei, die übrigens dann auch im Zweiten Weltkrieg an der Ostfront gelandet sind, zum großen Teilen, wo de Grelle ja auch war. Und eben in diesem Jahr 36 ist eben nicht nur dieser Drieu-Doppelpack zu Jacques Doriot erschienen, sondern eben auch Brassiachs Eloge auf Léon de Grelle. Das vielleicht so ein bisschen zum historischen Kontext. Und ein letzter Satz noch dazu, wer es nicht weiß, de Grelle war als Rexist, also hat er diese Bewegung des Rexismus kreiert, das war eine inhaltliche Synthese auch aus nationalistischen, revolutionären und katholisch-konservativen Vorstellungswelten. Und das war auch in dieser Zeit, Mitte der 30er, genau das inhaltliche Spannungsfeld, in dem sich Robert Brassiach bewegt hat in Frankreich. Erst später, nämlich Ende der 30er, Anfang der 40er, hat Robert Brassiach sich dann stärker denn je einem durchaus auch zum Teil aggressiven Antisemitismus hinbegeben und hat dieses Katholische zurücktreten lassen zugunsten eines romanisch-germanischen, fast schon, wie soll man sagen, also er hat sich sehr stark den deutschen Besatzern angedient, würden jetzt kritische Leute natürlich sagen, und er hat auch, das muss man vielleicht auch trotzdem zum Kontext dazu sagen, weil es halt auch zu Brassiach-Lebensgeschichte gehört, er hat auch Journalistenkollegen aus der Linken und aus sogenannten bürgerlichen Kreisen hat er auch angeschwärzt bei deutschen Stellen. Also das heißt, er hat eine unterschiedliche Rolle gespielt in den 30ern und in den 40ern. Aber über das, was wir jetzt reden, und das ist wie bei de Grelle, da gab es verschiedene Phasen, wir reden jetzt hier über diese Phase Mitte der 30er, als es also revolutionäre, nationalistische, sozialkatholische Synthese gab.
Ja, gleichzeitig galt er trotz dieser Dinge, die ihm später dann auch vorgeworfen wurden und die er vermutlich auch so begangen hat, wenn man so will, als eine Art literarisches Jahrhunderttalent.
Ja.
Also er hat ja verschiedene Titel verfasst, die ins Deutsche übersetzt wurden, und zwar in den 60er Jahren, wenn ich mich nicht irre, hauptsächlich von Mainstream-Verlagen.
Ja.
Das sind vergleichsweise unpolitische Liebesromanzen, an Paris gewidmete Essays und so weiter. Also neben seiner Tätigkeit als politischer Journalist, Agitator, Frontberichterstatter, eben auch als Literat, der sich, glaube ich, wenn ich nicht ganz falsch liege, auch am Lyrischen durchaus probiert hat. Das sind Dinge, der Franzose kann ja immer sehr gut trennen, im Gegensatz zum Deutschen, zwischen sozusagen literarischem Erbe und politischer Färbung, was in Deutschland oft sehr schwierig ist, meiner Meinung nach auch zu Recht schwierig ist, weil das gehört eben dazu. Aber Brassiach war eben und ist heute in Frankreich gar nicht mehr so sehr umstritten, ähnlich wie Drieu. Also er ist wenn man jetzt einen deutschen Wikipedia-Artikel liest, dann denkt man, Jung Europa hat jetzt den lupenreinsten, denunziantischsten Antisemiten überhaupt verlegt. Das Ganze ist natürlich weitaus vielschichtiger und er gilt, wie gesagt, bis heute für seine Literatur als Jahrhunderttalent ist ein ziemlich großer Begriff, aber als ein großer Autor. Und als er dann zum Tode verurteilt wird, auch das gehört ja zu seiner Geschichte, von dem oft in konservativen Kreisen hochgepriesenen Charles de Gaulle, den manche auch als Verbrecher bezeichnen würden, aber das ist eine eigene Deutung, haben sich ja durchaus viele Literaten für ihn eingesetzt, die eher der Resistance und der linken und liberalen Ägide sozusagen zugehören. Wir sprechen aber, wie du gesagt hast, über ihn und vor allem eben über Léon de Grelle in dieser Phase, in der sich auch noch der Krieg nicht wirklich abzeichnete. Kann man jetzt drüber streiten, ob er sich 36 schon abgezeichnet hat, aber in der wir uns in einer Phase bewegen, wo es auch für die NSDAP und für Deutschland in diesen Kreisen noch eine ziemlich große Begeisterung gab, unabhängig der Andienung. Also so in diesem Sinne, in Deutschland ist jetzt irgendwie so eine vitale Bewegung an die Macht gekommen, wo man nicht so richtig weiß, sind das Clowns oder können die was bewegen? Und das, was du gesagt hast, dass er sich später den Deutschen andiente, ist ja das, was der Übersetzer und Vorwortautor Markus Sahnke auch dann de Grell vorwirft, dass er sozusagen seine katholische Prägung, die er ins Politische mit reinzieht, über den Haufen wirft, sozusagen zugunsten einer politischen Karriere. Und hier ganz explizit, du hast die Rexisten angesprochen, wird, das hat, glaube ich, dir, Volker, recht gut gefallen, was mich, wie gesagt, überrascht hat, auch von Brasillach in einer relativ romantischen Art und Weise auch das Frühleben zunächst beleuchtet von de Grell. Also wo ist er aufgewachsen? Was hat er für Eltern? Aus was für einem Ort stammt er? Was hat er für eine Prägung genossen? Auf welcher Schule ist er gewesen? Also wir haben es hier mit so also kann man sagen, aus deiner Sicht, Volker, man hat es hier eigentlich, wenn man das in der Filmsprache wieder bemühen will, Stichwort Napoleon, mit so einer Art Biopic zu tun, so einer Art indirekten Biografie?
Ja, also du hast es ja schon gesagt, das ist keine Biografie, es ist kein wissenschaftliches Werk und kein Aufsatz. Er macht es sehr, sehr gut, indem er diese Formen vermischt, also biografisches mit direkten Zitaten von de Grell verbinden mit, was eher so an Schulbuben, also Erich Kästner, Fliegende Klassenzimmer oder so erinnert. Zum Beispiel auch diese Aktion vom Rex, also dieser erst Zeitung, dann Partei von Leon de Grell, die ja dem deutschen Buch jetzt auch den Namen gegeben hat, wo sie so eine katholische Veranstaltung stürmen, kann man sagen, das eher so ein bisschen lausbubenhaft rüberkommt. Und ich fand das schon sehr, sehr ansprechend, wie das geschrieben ist. Einerseits, weil der literarische Stil brillant ist. Also, wie gesagt, nicht irgendwie stumpf. Man merkt natürlich, dass es eine Propagandaschrift ist im weitesten Sinne. Dass es, das schreibt aber, glaube ich, Brasillach auch selber, dass das jetzt kein neutrales Werk ist und sowas. Und es ist natürlich auch Quatsch, immer sowas zu verlangen. Wer mal sich in der englischsprachigen Publikationen so ein bisschen beschäftigt hat, weiß, dass da eigentlich nichts neutral ist, auch wissenschaftliche Beiträge teilweise nicht. Es ist sehr leicht zu lesen, sehr flockig und es veranschaulicht halt das, was Brasillach damit ausdrücken möchte, eben diese Verwurzelung von de Grell. Hier fand ich auch sehr neudeutsch relatable, wie er dann eben durchs ganze Land reist und dann auf irgendwelchen Stammtischen mit vier Leuten dann rumsitzt und mit denen dann politische Aktionen bespricht. Das ist einfach anschaulich und, wie soll man sagen, natürlich beschrieben.
Ja, ich glaube, wir müssen auch immer wieder daran denken, dass die 30er Jahre eben eine unfassbare Krisenzeit waren, eine unfassbar dynamische Zeit, eine Zeit, in der Gleichgültigkeit unter Intellektuellen kaum stattfand. Das heißt, ob links, ob rechts, ob radikal rechts, ob radikal links, ob bürgerlich, ob mittig, ob sozialistisch, ob nationalistisch, was auch immer. Die Journalisten waren engagierter, sie waren parteiischer und sie haben auch offen eben Partei ergriffen. Es gibt ja aus dieser Zeit damals, aus den, ich glaube von 34 oder 35, gibt es auch ein Zitat von Antonio Gramsci, der gesagt hat, ich glaube, das Leben bedeutet, Partei zu ergreifen. Gleichgültigkeit ist Apathie, ist Parasitismus, ist Feigheit, ist das Gegenteil von Leben. Ich lebe, also bin ich parteiisch. Deshalb hasse ich den, der nicht eingreift. Ich hasse die Gleichgültigen. Und dieses Zitat, was doch recht radikal ist in seiner Botschaft, ist eigentlich ein Zitat, das gut über dem Leben all dieser Leute stehen könnte. Über dem Leben von Brasillach, von de Grell, von Drieu La Rochelle, aber eben auch natürlich von Gramsci, von anderen, von Feuchtwanger, von Ehrenburg, von diesen radikalen kommunistischen Denkern und Theoretikern und Romanautoren etc. Das heißt also, wir haben es zu tun mit einer Phase des 20. Jahrhunderts, das Zeitalter der Extreme, wo eben wirklich es an allen Enden geknallt hat, wo Gewissheiten zusammengebrochen sind, wo sich neue, dynamische, zum Teil totalitäre Bewegungen gebildet haben und wieder auseinandergestoben sind und wieder neu gebildet haben. Es war extrem viel los. Und das muss man immer, glaube ich, im Hinterkopf behalten, wenn man Brassillach liest, wenn man Gramsci liest, egal wen man von diesen Herren der damaligen Zeit, wen man da aufschlägt. Und vielleicht zu Brassillach noch ganz kurz, auch zu seinem Nachwirken. Er wurde ja, du hast ja seine Hinrichtung erwähnt, er wurde ja am 6. Februar 1945 hingerichtet. Hm. Ich meine, das war 3 Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs. Das war also noch in den Zeiten dieser wilden Epuration, also der Säuberung in Frankreich.
Das ist ja, glaube ich, ein Begriff, den er selber geprägt hat, wie in dem Buch steht.
Oh, schau. Brassillach. Das wusste ich nicht. Ja. Aber diese Epuration, die war eben noch wild. Und vermutlich hätte er ein Jahr später kein Todesurteil bekommen. Hm. Wir denken an Céline, Louis Ferdinand Céline, der ja auch aus dieser Kollaborateursklique kam, ja, und der eben dann später nur zur Haft oder zum Entzug der Ehrenrechte etc. verurteilt wurde, weil er in Dänemark war und ja, nicht direkt greifbar war. Dreux hat sich selbst gerichtet, aber auch bei dem haben ja dann linke Freunde von ihm gesagt, später dann in der Retrospektive, ja, vermutlich wäre der dann, wenn er bis 46 abgetaucht wäre, 47 schon gar nicht mehr hingerichtet worden. Aber darum soll es vielleicht nicht gehen. Und ein letzter Punkt aber, worum es gehen sollte, Brassillachs Nachwirken. Es gibt bis heute ja eine Assoziation der Freunde von Robert Brassillach in der Schweiz, mhm, also ein Kultur- und ja, Politikverein. Und sein Schwager, den sollten wir vielleicht zumindest namentlich ganz kurz mal erwähnen, Maurice Bardèche, der den Neofaschismus in den 50er, 60er Jahren gegründet hat, der ein Buch geschrieben hat, Qu'est-ce que le fascisme, also was ist der Faschismus, der kein Kollaborateur war, der aber durch die Hinrichtung Brassillachs erst begonnen hat, sich mit Faschismus und all dem Zeug, was drumherum schwirrt, sich zu beschäftigen, und der dann über, ich glaube, fast 30 Jahre hinweg Herausgeber und Chefredakteur der Zeitschrift Défense de l'Occident, also Verteidigung des Abendlandes, war, dem neofaschistischen Zentralorgan, will man so sagen, das es damals in Westeuropa gab, mit Autoren aus Schweden, Frankreich, England, Oswald Mosley und natürlich auch aus Deutschland, Exilanten wie Strasser und so weiter und so fort. Also da war kräftig was los. Und das vielleicht auch noch zu Brassillachs privatem Hintergrund.
Ja, und das Buch, was er nun vorgelegt hat, was wir als Erstübersetzung jetzt gebracht haben, ist ja im Grunde genommen ein Husarenritt. Wie gesagt, wir sprechen hier von ungefähr 130, 140 Buchseiten, ohne eben die Kommentare und Ähnliches, darauf werden wir noch eingehen, durch dieses Frühleben und diese Rexistenzeit eben von Léon de Grelle. Und dann beginnt nach diesem Buch beginnt erst alles das, was mit Wehrmacht, Kollaboration und so weiter zu tun hat. Also wer diesen Part schon kennt, ich meine, es gibt ja rund um Léon de Grelle, wenn man diese Begriffe alte und neue Rechte überhaupt verwenden will, ich tue es mal der Einfachkeit halber, in der alten Rechten einen ziemlichen Hype, schon seit Jahrzehnten im Endeffekt, hat auch nicht zuletzt mit dem Nachleben von Léon de Grelle zu tun, auf das du sicherlich noch eingehen wirst, Benedikt, Stichwort Spanien. Es gibt ja die Werke, die es auch bei uns im Netzladen zu kaufen gibt, Im Kerker und Meine Abenteuer in Mexiko. Die sind beide im Adoria Verlag erschienen, einem Verlag, den man, glaube ich, ohne jemanden zu nahe zu treten, dieser sogenannten alten Rechten zuordnen kann. Das sind zwei Werke, die ich sehr interessant fand, die bei uns sozusagen vorliegen, aber die von de Grelle selber sind, die er selber verfasst hat. Hier haben wir es eben mit dieser Beobachtung zu tun. Und ich glaube, unabhängig der politischen Färbung darf man Robert Brassillach ein ganz besonderes Beobachtungstalent unterstellen. Ja. Er gehört zu einer Riege von Menschen, mit der wir uns vermutlich nicht so gut verstanden hätten im Privaten. Ich glaube, dass das ein vergleichsweise sentimentaler, weicher Mensch war, der jetzt kein Sauf- und Rauf-Kumpane war, sondern eher ein sehr feingeistiger Beobachter. Und so merkt man das eben auch im Buch zu unseren Gunsten in dem Fall, dass er es vermag, die kleinsten Dinge um Léon de Grelle wahrzunehmen. Wie hat er gegrinst? Diese Szene, wir sitzen zusammen im Auto und es regnet und er erzählt mir seine Geschichte. Und also ein Mensch, der sein Innenleben, sein sentimentales Innenleben sehr gut zu beschreiben weiß. Also kein hölzerner Deutscher, und das meine ich jetzt gar nicht negativ, sondern so ein bisschen schon so ein klassisches romanisches Franzosen Abziehbildchen, im Bösen gesagt. Und so liest sich das Buch, aber aus meiner Sicht in dem Fall im Positiven. Du kannst eigentlich keinen besseren Beobachter haben, der still an deiner Seite wandelt, als großer Mann, wenn man das als großen Mann bezeichnen möchte, ihn als großen Mann, der dich beobachtet und der das, was du tust, aufschreibt. Also der ja. hat das Auge für Nuancen und für Kleinigkeiten und für Stimmungen. Und das hat er, deswegen sagst du, brillanter literarischer Stil, Volker. Ich glaube, das ist was damit gemeint sein könnte. Er schafft es eben, so ein Porträt zu schreiben, was an sich vergleichsweise langweilig ist, also vom Inhalt. Ja. Aber so, dass man dranbleibt, dass man es liest und dass man es interessant findet. Und er spricht vom Rex-Appeal. Das ist, glaube ich, eine Sache, die wir hier nochmal aufgreifen können. Er schafft es, ein Bild von Léon Degrelle zu zeichnen, so wie es anscheinend 36 auch war. Einer, der von den Frauen angeschmachtet wird und von den Männern beneidet oder als Kamerad begriffen irgendwie. So ein sehr begabter, geerdeter Volksredner. Tja, wie nah das an der Realität ist, darüber lässt sich natürlich streiten. Die Frage, ob es die Aufgabe ist, ne, des Buches. Aber es beschreibt zumindest, Benedikt, es beschreibt zumindest sehr gut den Aufstieg und Fall einer vergleichsweise radikalen Bewegung, die den Etablierten in die Suppe spuckt. Das ist ja im Prinzip das Hauptmotiv von Rex. Eigentlich, es wird ja ständig beschrieben, wie Degrelle und Co. alles dafür tun, das Etablierte, obwohl das ja Glaubensbrüder, also auch Katholiken sind, die in Belgien herrschen, die verächtlich zu machen und die Korruption anzuprangern. Es ist ein Kampf gegen Korruption, Lüge und Scheinwelt. Und das darf man, glaube ich, schon verraten. Die Bewegung Rex versinkt ja dann in der Bedeutungslosigkeit am Ende. Während sie, wo sie, also sie hat an der Macht geschnuppert und bricht dann zusammen. Ne?
Ja, ich würde ganz fett unterstreichen, was du gesagt hast bezüglich dieses Typen Brassiach. Ja. Ne, dieses Typen, mit dem wir uns vermutlich nicht verstanden hätten. Das sehe ich ganz genauso. Man kann sich das, glaube ich, heutzutage gar nicht mal so richtig vorstellen, dass es damals eben eine rechtsradikale Kulturschikaria gab. Wenn wir heute an Kulturschikaria denken, dann denken wir an diese linksliberalen Bobos und Bonzen und denken eben nicht daran, dass es auch sowas von radikal rechts gab. Das als ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist, dass wir dieses Degrelle-Buch natürlich heute, 2023, lesen und wissen, wie es dann Ende 36, 37, 38, 39 ausging mit Rex und dann in der Folge mit dem neuen Ansatz von Degrelle, nämlich die Kollaboration mit Deutschen zu suchen. Was ja nicht klar war, dass es so enden wird, auch bei Brassiach nicht. Bei Brassiach und bei Degrelle gibt es ja bei beiden massivste Ausfälle gegen Hitler. Auch bei Degrelle. Ich hatte vor knapp 10 Jahren einen Artikel geschrieben in der Neuen Ordnung, einer damaligen Zeitschrift, die jetzt Abendland heißt. Und da ging es auch darum, da habe ich einige Stellen bei der Recherche gefunden, wo Degrelle eben ganz klar, gerade in diesem Zeitraum 35, 36, eben sagt, er will mit diesem pangermanischen, heidnischen Hitler, damit kann man nichts anfangen, das reißt Europa in den Abgrund. Später hat er natürlich auch aus machtpolitischen Erwägungen ganz anders dann gewettert, hat sich diesem in Anführungszeichen heidnischen Regime durchaus angedient und hat ja dann auch von Großburgund und von ähnlichen Dingen geträumt und von mittelalterlichen Reichen. Aber wir bleiben jetzt mal in den 30ern und in den 30ern war es so, dass Brassiach das Buch geschrieben hat und er noch nicht wusste, was natürlich 37 ist. Er dachte, und das glaube ich schon, dass er das auch authentisch von innen heraus bei ihm kam, er glaubte, dass er hier nach Mussolini und nach Stalin, den dritten und partiell Hitler, den nächsten autoritären oder gar totalen Herrscher sieht. Das heißt, er wusste ja noch nicht, dass Degrelle dann scheitern wird. Und es war auch nicht absehbar, auch die Gegner wussten es nicht. Und dass die katholische Kirche, das muss man vielleicht auch dazu sagen, hat damals eine ungemein starke Rolle in der belgischen Gesellschaft gespielt. Und zwar sowohl im Flandern, also im flämischen Teil Belgiens, als auch in Wallonien, ja, sprich im französischsprachigen Teil. Und als dann die katholische Kirche entschieden hat, dass es eine Art Bannfluch gibt gegen die rexistische Bewegung, hat ja auch Degrelle nur noch, ich glaube, 18-19% in dieser Stichwahl geholt. Danach ging es runter auf 4,4% und dann war der Rexismus, zumindest als Parteiform, tot.
Ist auch, glaube ich, eine Sache, die viele vergessen, die nur diesen Kriegs-Degrelle ja betrachten, was er, ob nun aus innerer Überzeugung oder aus politischem Kalkül, das kann und will ich nicht bewerten, wie stark er im Prinzip mit seiner Bewegung den Katholizismus verbreitet hat. Also wir haben es hier, Volker, ich weiß nicht, ob du das in der Form so wusstest, du hast das Buch ja gerade gelesen vor unserem Podcast, wie stark wir es hier im Prinzip mit der Geschichte einer zwar frechen und forschen Bewegung zu tun haben, deren Handeln man heute mit dem Katholizismus wohl eher nicht in Verbindung bringen würde. Mhm. Aber wie stark wir es hier doch eben mit einer dezidiert katholischen Jugendbewegung zu tun haben, die diesen Katholizismus praktisch auch als, ja, ich will nicht sagen Waffe ins Feld geführt, aber als Hauptthema ihres Tuns sozusagen eigentlich genutzt haben. Ne? Ich glaube, was man auch unterschätzt heute, wir leben alle, obwohl wir noch die Zeiten ohne Mobiltelefon gewissermaßen und ohne Internet kennen, übrigens auch eine Sache, über die man mal sprechen sollte, das ist eine ganz interessante Generation, die beides kennt, aber wie damals Medien funktioniert haben und der Hype um Menschen, also heute, da kann man sich 10.000 Videos angucken, da kriegt man alles in Live-Schalte mit und wenn man sich so die ersten Zeilen, die Brasillach schreibt in diesem Buch über Rex, über De Krell, liest, ich reise nach Belgien, weil ich von diesem Mann hörte. Ich hörte davon, dass überall seine Plakate hängen. Ich hörte davon, dass in Belgien etwas Neues entsteht. Man hat also in Frankreich vielleicht um Wochen verzögert in irgendeiner Tageszeitung gelesen, dass sich in Belgien was regt, was sich interessant anhört. Das heißt, A, war viel mehr Platz für Mythenbildung als heute. Es gab weniger Möglichkeiten, in Sekundenschnelle die Karriere eines Menschen durch ein Video zu zerstören. Und da sind Leute, Journalisten irgendwo hingereist, weil man über diesen und jenen sprach. Und das ist auch so diese Motivation der Brasillach-Reise, unabhängig davon, dass er dann beinahe so wirkt, als hätte er sich manchmal in De Krell so ein bisschen verliebt.
Was nicht auszuschließen
ist. Was nicht auszuschließen ist, leider. Das ist auch eine Sache, die man leider Gottes sagen muss. Ist es so, dieser Wille, etwas zu erkunden, zu sagen, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Da alle sprechen über diesen jungen Kerl im gut sitzenden Anzug, der durch die Republik zieht, dort in Belgien. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Und er konnte eben nicht die Videos auf dem Handy angucken. Der musste sich selber, der musste dorthin reisen. Und das macht es dann, glaube ich, zu so einem guten Dokument. Und da ist die Frage, ob man sowas heute in der Form halt auch überhaupt noch schreiben kann.
Ja.
Ne? Also das ist eine wirkliche Erkundungstour. Und er reiste dann mehrfach zu De Krell. Der gute Markus Sahnke hatte ja eigentlich für den Anhang des Buches, der ja so schon relativ umfangreich geworden ist, noch drei Texte übersetzt, die wir dann rausgestrichen haben, die auch noch weitere Reisen dokumentieren. Die waren aus meiner Sicht nicht so sehr gewinnbringend, also hatten nicht so einen großen Neuigkeitswert, weswegen sie auch gestrichen wurden. Aber also der Brasillach hat sich schon mit dem Phänomen des Rexismus und den Möglichkeiten sehr stark auseinandergesetzt und das eben in diesem Buch, wie Volker sagte, auf eine sehr, sehr ansprechende literarische Art und Weise zu Buche gebracht.
Ja, ja, richtig.
Das ist eine Sache, die ja sogar so weit ging, das ist eine Sache, die mich sehr irritiert hat an dem Buch, dass Brasillach ja beschreibt, wie die Rexisten sich verprügeln lassen von politischen Gegnern, weil es sich für einen Katholiken sozusagen nicht schickt,
ja,
zu kämpfen. Da ist so ein bisschen die Frage, wie sehr das stimmt.
Ich muss dazu sagen, ja, wenn ich darf, ja, dass sich das dann später geändert hat.
Genau,
das schreibt er auch. Es gab ja dann auch in den Wahlen, nach den Wahlniederlagen hat sich das geändert. Und vor allem in den späten 30er Jahren, und da, als der Rexismus quasi sein Rex-Appeal verloren hatte und nur noch eine Splitterbewegung von 3-4% war, dann hat der Rexismus ja begonnen, durchaus militantere Züge anzunehmen, was ihn aber natürlich, also man kann schon sagen natürlich, von seinen letzten rechtsbürgerlichen Unterstützern und Financiers entfremdet hat, weil die auf einmal gesagt haben, na gut, wenn ihr einfach nur Kommunisten von rechts seid, dann wollen wir euch nicht mehr. Und Kommunismus war damals im katholischen Bereich der schlimmste Vorwurf, den man einem politischen tätigen Anführer machen konnte.
Ja, die Frage ist, glaube ich, die man sich hier stellen muss, wie sehr hat dieser frühe De Krell, wenn man das so nennen will, zu tun mit dem, was später dann ist? Weil das, glaube ich, für viele Hörer eine interessante Frage ist. Weil ich glaube schon, dass das Buch bei vielen für Irritationen sorgen wird, die eben die Frühzeit von De Krell so ein bisschen überspringen. Ich sag mal im Wikipedia-Stil, sage ich mal. Und halt vor allem diesen, ja, Begriff Kriegsheld darf man vermutlich nicht verwenden, sonst wird man verklagt, aber diesen doch hochdekorierten Soldaten eben kennen aus diesen Filmen, Dokumentationen und Büchern, dass wir es hier eigentlich mit einer Person zu tun haben. Und das würde mich jetzt interessieren, wie ihr das seht. Wie würdet ihr den frühen De Krell denn bewerten nach diesem Buch, also von dem, was ihr wisst? Also, er hat auf mich natürlich schon gewissermaßen einen sympathischen Eindruck gemacht, vor allem aufgrund der beschriebenen Bodenhaftung und dieses Willens, sich mit jedem auseinanderzusetzen. Also wir haben ja auch die Beschreibung, ich weiß halt immer nicht, wie authentisch das dann ist, dass er selbst zum kleinsten Stammtisch mit 5 Leuten ins Wohnzimmer gefahren ist. Ob das nicht auch ein bisschen Überhöhung ist, das mag sein. Aber ich bin sehr hin und her gerissen, wie ich diesen Mann in dieser Phase bewerten soll, weil
ja,
schwierig.
Was das, was du beschrieben hast, ist richtig und auch sympathisch. Also dieses Bodenhaftungsding, sage ich mal. Katholizismus ist halt überhaupt nicht mein Ding, muss man halt ganz klar sagen.
Aber das könnte man ja auch ersetzen, theoretisch durch irgendwas anderes.
Also das ja, man könnte alles durch irgendwas ersetzen. Ja. Aber so präsent wie das katholische Element in dieser Rex-Bewegung vor 37, was ja der Sanke in seinem Vorwort ausführt, ab wann sich das auch geändert hat und so, muss das für auch jemand, der, sag ich mal, als Deutscher abzulehnen sein, weil es letztendlich natürlich auch so eine Art Splitterbewegung ist. Also du hast einerseits eben diese französische Blase, wie das Benedikt ausgeführt hat, die, sag ich mal, von Portugal bis nach Belgien offensichtlich geht und sich ganz klar selber abtrennt auch vom deutschen und germanischen Sprach- und Kulturraum. Und mit diesem katholischen Element eben, das, was ich bescheuert finde, aber eben natürlich auch, sag ich mal, aus geopolitischer Perspektive. Und das hat sich ja erst geändert, als sie gesehen haben, dass, vorsichtig gesagt, sie selber nichts hinkriegen.
Ja, also ich würde deine Frage anders beantworten, Philipp.
Das dachte ich mir.
Man soll es eigentlich nicht tun, aber ich mache es ausnahmsweise mal. Ich würde gerne noch mal auf meinen Beitrag Die drei Leben des Léon Degrelle verweisen aus der Neuen Ordnung.
Der ist ja auch online abrufbar, ne?
Der ist online auch frei abrufbar. Den kann man vielleicht irgendwie bei Telegram noch irgendwo drunter stellen.
Ja,
oder irgendwo.
Klar.
Und in diesem Beitrag, den habe ich jetzt neulich mal wieder gelesen und dachte mir so, ha ja, eigentlich stimmt das. Gott sei Dank. habe ich eben versucht, diesen Degrelle in drei Lebensphasen sozusagen schematisch einzuordnen. Und das erste ist natürlich dieser rexistische Kopf, wie er bei Brassillach fassbar wird. Das zweite Leben ist das Soldatenleben im Zweiten Weltkrieg und das dritte Leben ist das geschichtsrevisionistische Leben dann in Spanien, wo er dann in Saus und Braus lebte, umgeben von einem Hofstaat in weißen Uniformen und so weiter und so fort. Und ich beschreibe dann auch in diesem Artikel, den jeder gerne lesen darf, falls ihn interessiert, dass eben das Ironische ist, aus meiner Sicht, dass dieser zweite und dritte Degrelle, dieser Soldat und der Geschichtsrevisionist, dass die beiden eben ein unfassbares Leserpublikum gefunden haben, in der gesamten Rechten, und dass sie, dass diese beiden Phasen auch ungemein aufgearbeitet worden sind, dass aber diese erste Phase, die eigentlich aus meiner Sicht, und das schreibe ich auch in diesem Beitrag, warum ich das so sehe, die spannendste Figur war von diesen drei Figuren, wenn man die drei Leben des Léon Degrelle so nennen möchte, dann, das ist schon schade, aber auch logisch. Weltkrieg verkauft sich halt besser als 1936, die Rexisten kämpfen gegen Kommunisten und Linkskatholiken. Und Geschichtsrevisionismus verkauft sich halt immer. Also machen wir uns nichts vor. Also von daher hat es schon irgendwo eine logische Begründung, warum es gekommen ist. Ich finde es schade und deswegen finde ich auch dieses Brassillach-Buch umso spannender, weil eben dieses Buch die Phase 2 Soldat und Phase 3 Geschichtsrevisionismus logischerweise gar nicht kennen kann. Also es muss sich auf diese Phase 1 kaprizieren und kann dadurch aber ungefilterter, natürlich propagandistisch dennoch, aber ungefilterter auf diese Phase 1 konzentrieren, weil diese Zeit, diese Epoche, diese Kämpfe, die dort ausgefochten worden sind, nicht überlagert werden von dem späteren Wissen des Frontkämpfers und dann des Spanien-Exilanten, der mir dann etwas, der mir deutlich suspekter ist als Figur und als Persönlichkeit des öffentlichen Lebens.
Ja, das ist ja, glaube ich, immer das Problem, wenn man sozusagen in so einer sehr vitalen Phase gelebt hat als Führer, Jugendführer, wie auch immer, und dann die eigene Zeit abläuft, im Sinne von, dass man einfach nichts mehr zu melden hat. Und das war ja bei Degrelle faktisch so im spanischen Exil, wenn man es so nennen will. Da werden große Figuren, und das kann man ihm sicherlich grundsätzlich erstmal ganz objektiv unterstellen, also war einfach eine nennenswerte Person der Zeitgeschichte, werden manchmal so ein bisschen zu Karikaturen natürlich, weil du bist dann kein Jugendführer mehr, du bist nicht mehr umgeben, du bist nicht mehr vital, du bist dann halt unter Umständen ein alter Mann, der was geleistet hat, nach welchen Maßstäben sozusagen auch immer. Ja. Aber das verkommt dann natürlich relativ schnell zu ja, möglicherweise sogar zu einer Karikatur oder zu einer relativ fragwürdigen Persönlichkeit. Das ist sicherlich so. Warum sollte man das Buch lesen? Wem würde man das empfehlen? Ich meine, dass wir jetzt interessiert sind an diesen Themen, das ist klar. Dass es ein Stammpublikum sozusagen bei Jung Europa gibt, was sowas liest, auch. Aber warum, wem könnte man sowas beispielsweise zu Weihnachten empfehlen? Was wäre das? Wem würdet ihr das weiterschenken?
Katholiken.
Also prinzipiell natürlich rechten Katholiken, was aber eine personell vermutlich recht überschaubare Gruppe sein dürfte, die es aber gibt. Ich glaube, jedem kann man es erstmal empfehlen, der generell einen positiven Zugang hat zur sogenannten, von de Grel so bezeichneten Revolution der Seelen. Also de Grel meinte damit ja, dass eben eine rein materialistische Auffassung von Geschichte und vom Werden etc. Eben zu kurz greift. Er war ja nicht nur Antikommunist, sondern er war ja auch, wie man in seinen Schriften von damals lesen kann, ein durchaus radikaler Antikapitalist. Und de Grel hat aber diesen radikalen Antikapitalismus immer verbunden mit spirituellen Dingen. Das heißt, jedem, dem es irgendwie in der politischen Rechten von heute an Spiritualität, an Geistigkeit, aber auch an religiösen Wertebezügen fehlt, der kann historisch anhand dieses Buches nachlesen und nachvollziehen, wie es damals ganz anders war. Ob man das gut findet oder schlecht, sei ja jedem Einzelnen selbst überlassen. Der eine findet es halt wie Volker scheiße, der andere findet es vielleicht interessanter, weil er vielleicht ein Rechtskatholik ist oder so. Aber prinzipiell finde ich, dass jeder, der diese Synthese aus spirituellen Werten und radikalen politischen Ansätzen spannend findet. Ich glaube nicht, dass man dazu Katholik sein muss übrigens, ja, dass der für dieses Buch geeignet ist. Und ich glaube, auch jeder sollte das Buch lesen, der im Kopf dieses Bild hat, de Grel, Hitler, Kollaboration und dann eben diese Nachkriegsgeschichten. Einfach nur, um mit diesem Buch auch ein bisschen das Bild zu vervollständigen und, wo nötig, auch zu korrigieren.
Ja, ich muss sagen, ich finde es interessant, wie stark hier auf dieses katholische Element eingeht. Also ich meine, es springt einem natürlich ins Gesicht, darüber brauchen wir nicht zu sprechen. Aber weil ich das eben bei dir so eingeworfen habe, man könnte das auch ersetzen, Volker. Natürlich kann man das bei de Grel nicht einfach ersetzen, weil das ist im Prinzip das, wofür er dort streitet. Ich könnte mir aber genauso gut vorstellen, dass de Grel, was weiß ich, in sonst wo groß geworden ist und für den Protestantismus in die Schlacht gezogen wäre oder für irgendwas anderes. Das heißt, ich glaube, man kann durchaus auch sogar als Christenfresser kann man dieses katholische Element als Leser ein Stück weit ausblenden und seine Schlüsse daraus grundsätzlich ziehen, indem man einfach sagt, gut, Katholizismus ist jetzt nicht mein Fall, lehne ich vielleicht sogar ab, was er dort gemacht hat. Aber ich für mich selber konnte das beim Lesen, und ich bin ja nun auch kein Katholik, konnte ich das so ein bisschen trennen, glaube ich. Also dass man halt sagt.
Ja, trennen kann man das natürlich schon. Man muss ja auch in der Lage sein, Bücher zu lesen, wo man nicht hundertprozentig alles gut findet. Also es ist ja auch unbestritten jetzt, dass der Katholizismus schon eine offensichtlich motivierende Wirkung, auch später Kampf gegen den Kommunismus und so, hatte. Das ist offensichtlich, also Kotriane und so waren ja auch entsprechend christlich aufgeladen. Das ist da schon offensichtlich ein motivierendes Moment in dieser Zeit, in dieser Epoche gab, die einfach in Deutschland so nicht stattgefunden hat, aus verschiedenen Gründen vermutlich. Und dass man es deswegen als Zeitdokument auch einfach lesen kann.
Würde ich tatsächlich zustimmen. Und ich würde noch ergänzen, dass das ja damals keine Ausnahme war. Also de Grels Synthese aus Sozialismus, Nationalismus, ich glaube, er nennt das dann sozialistischen Rexismus oder rexistischen Sozialismus oder so. Aber diese Synthese aus Nationalismus, Sozialismus und christlicher Weltanschauung, das war damals ja kein Unique Selling Point von de Grel, sondern das gab es auch bei Kotriano, den du angesprochen hast, in Rumänien, dort eben mit der orthodoxen Kirche. Es gab es bei den Pfeilkreuzlern in Ungarn, dort wiederum katholisch rückgebunden und teilweise reformiert evangelisch. Es gab es mit der aus meiner Sicht brutalsten Gruppe, die es jemals gab in Europa, mit der Ustascha in Kroatien, die auch wiederum katholisch-faschistisch war. Das gab es bei Spor, der sozialrechten Bewegung in Serbien oder damals Jugoslawien, die es wiederum mit dem orthodoxen Glauben verbunden hat, obwohl es dort auch Katholiken gab. Also lange Rede, kurzer Sinn. Bis auf den Nationalsozialismus, der in den damaligen Worten de Grels eine heidnische Weltanschauung war, hatten die meisten dezidiert faschistischen oder protofaschistischen Bewegungen einen stark christlichen Impetus. Und das liegt, und jetzt kommen wir vielleicht mal zu dem Sanke, zu dem Übersetzer von Brasillach, das liegt zu ganz, ganz starken Anteilen an der damals europaweit reüssierenden Ideologie der Action Française, die eben Christentum und Nationalismus und Sozialismus, nicht Sozialismus bei Action Française, aber soziales Königstum damit reingebracht hat.
Man muss auch einwerfen.
Und die Leute haben das rezipiert.
Ja, aber
in Rumänien, in Frankreich, in Polen.
Aber ist das eine Frage, ist das wirklich eine Frage des Glaubens? Also der Katholizismus ist doch einfach in diesem Fall, dieser Bewegung, eine Art Kulturgut. Also ich will nicht sagen, dass das keine Gläubigen jetzt waren.
Nee, doch, aber doch, das ist ja bei Maurras so. Maurras war
aber auch bei den anderen.
Nee, aber Maurras ist halt der Metavater dieser Ideologien. Ja. Und Maurras war ein rein funktionalistischer Katholik.
Genau.
Der hat innerlich gar nicht unbedingt geglaubt, aber er hat gesagt, A, wir brauchen den Mythos für die Menschen. B, wir brauchen die Wertegerüste, um die Leute sozusagen einzuhegen, um ihre Gelüste, um ihren Hedonismus etc. einzuhegen. Und natürlich hat das dann unterschiedliche Erscheinungsformen gefunden in den unterschiedlichen Nationalkulturen.
Genau.
Aber dass das Christliche, ob als Theologie oder als Stilmittel oder als antikommunistische, antikapitalistische Sinngebung, dass das eine starke Rolle gespielt hat in diesen genannten Ländern und in einigen Ländern mehr, das, glaube ich, ist schon ein Fakt.
Du meintest, dass das Christentum sozusagen nur eine weitere Ausprägung von diesem Nationalismus ist, also von diesem regionalen Gedanken.
Es ist überall dabei. Du könntest ja auch heute über Orban sprechen, der dann sagt, wir wollen eine, was weiß ich, konservativ-christliche Kultur der Heimatbewahrung.
Ja, ja.
Da steht aus meiner Sicht das Christliche nicht im Fokus und auch nicht das Theologische, sondern man greift sich aus diesem Katholizismus eben eher diese Werte heraus als Bremse der Moderne, sozusagen als Bremse des Hedonismus, wie du sagtest, als Bremse des modernen Geistes, den man sozusagen begreift als Fluch, also dass sozusagen die Frauen sich so und so verhalten, dass die Männer sich so und so verhalten, dass der Staat sich so und so verhält. Das heißt, das ist jetzt sozusagen kein Plädoyer gegen das Christentum. Ich glaube, es wird gewissermaßen entnimmt man dem Christentum hier sein Wertegerüst und auch gewissermaßen seinen Mystizismus und diesen Gehalt des Übernatürlichen und speist das halt in die eigenen politischen Ziele ein, ohne dass das jetzt, mal blöd gesprochen, deswegen schlechte Katholiken sozusagen sind, in irgendeiner Art und Weise. Da kann ich mir logischerweise kein Urteil erlauben, aber ich glaube, dass es halt politisch nutzbar gemacht wurde von diesen ganzen Gruppen und nicht wie beispielsweise, keine Ahnung, eine Art Mönchsbewegung, man tatsächlich aus diesen Katholizismus tatsächlich als Motivation begriffen hat, was zu tun. Also die Leute sind zu ungläubig, wir müssen sie wieder zu Gläubigen machen.
Ich glaube, da gab es unterschiedliche Erscheinungsformen.
Vermutlich,
also wenn wir Codreanu jetzt nehmen aus Rumänien, das war schon eine stark religiös, sektiererisch veranlagte Bewegung.
Ja.
Wenn wir jetzt anschauen die Bewegung der Rexisten, dann muss man zumindest feststellen, dass Pierre Dey, José Strel und Edi Grell, also die drei prominentesten Vertreter des Rexismus, dass die schon alle aus einer katholischen Bewegung kamen und erst dann rechtsradikal
wurden. Aber da waren ja alle in einer katholischen Bewegung.
Das ist der nächste Schritt. Wir müssen auch bedenken, dass in Westeuropa damals eine konfessionelle Bindung von über 90% bestand. Ja. Die Milieus waren verfestigter. Ob das die katholische Arbeitnehmerbewegung, ob das katholische Vereine waren, Männervereine, Gesangsvereine, generell christliche Gruppen. Es waren aber auch auf der anderen Seite natürlich die sozialistischen, sozialdemokratischen, kommunistischen Milieus. Die Milieubindung war fester. Man war eingefügt in ein Ganzes. Und dieses Ganze konnte man theoretisch von der Wiege bis zur Bahre erleben. Mhm. Das heißt also, generell war auch die Religion bzw. die Zugehörigkeit zu einem bestimmten sozialen Milieu, ob das jetzt religiös war oder ideologisch, diese Bindungskräfte waren viel stärker.
Ja.
Heutzutage ist das natürlich zum Großteil überwunden und zum Großteil auch aufgelöst, diese Bindungen. Aber damals, als de Grell agierte, war die katholische Kirche jetzt in Belgien, um bei Belgien zu bleiben, da war die katholische Kirche eine Instanz, die die Menschen zu über 90% halt auch in Anführungszeichen erfasst hat. Ob das jetzt alles bei allen wirklich überzeugtes Glauben war oder einfach nur, ich mache es halt, weil es alle machen und es halt so notwendig ist offensichtlich, das steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Mhm.
Aber ich glaube, wir dürfen tatsächlich dieses christliche Moment deswegen nicht unterschätzen, weil es eben damals bei diesen Leuten wie de Grell, bei Codreanu, bei, wie heißt der Pfeilkreuzler, Ferenc Szalasi oder wie ist der?
Ja, genau.
Genau, dass die halt oft über das Religiöse erst zum Nationalismus fanden, weil sie eben das Religiöse ihres Volkes als sozusagen Kernpunkt ihres Volkes empfunden haben. Mhm. Und das sind, glaube ich, wenn man das Buch von wenn man das Buch heute liest, das sind Dinge, die man im Kopf haben muss, weil wir heute, egal ob wir privat christlich oder nicht sind, das ist für uns heute schon fremd, diese starke religiöse Durchdringung der gesamten Gesellschaft. Das ist für uns, glaube ich, schon fremd.
Du hattest Zanke angesprochen, das ja, vielleicht als letzten Punkt der Uneinigkeit.
Ist halt sehr kontrovers zwischen uns allen. Das ist ja
nein. Volker ist jemand, der hasst Fuß- und Endnoten.
Er hasst doch alles.
Und Christen, ja.
Ja, das ist also es ist eigentlich kein Buch für dich, aber es hat dir trotzdem gefallen. Interessant.
Das Tolle an Endnoten ist ja, dass man sie nicht lesen muss.
Das stimmt, ja. Aber wir haben es hier, das möchte ich mal noch mit großen Worten dazu tun. Wir haben es hier eigentlich nur mit einer Schrift zu tun, die vielleicht 120, 110 Seiten umfasst. Ne? Das muss man ganz ehrlichweise so sagen. Wir haben hier ein relativ ausführliches Vorwort des Übersetzers davor, dass ich, und ich hasse diese Superlative hinsichtlich der eigenen Publikation, aber dass ich persönlich als hervorragend empfunden habe, bis auf ein, zwei Formulierungen, über die man sicherlich streiten kann. Und wir haben es hier mit einer kommentierten Ausgabe zu tun. Ich glaube, ich trete dem Übersetzer und Kommentator und Vorwortautor nicht auf die Füße, wenn ich sage oder wenn ich verrate, dass wir einen Großteil, sagen wir mal 30% des Endnotenapparates radikal kürzen mussten, weil er so ausführlich und durchdringend war, dass er zwar genial gemacht war, aber einfach zu umfassend. Denn wir haben es ja hier bei einem Büchlein von, wie gesagt, 192 Seiten mit ja, knapp 60 Seiten Endnoten zu tun. Also wir haben das kommentierte Ausgabe genannt, weil es tatsächlich eine kommentierte Ausgabe ist. Es ist keine historisch-kritische Ausgabe oder sowas in der Art, aber es ist wirklich eine ausführlich kommentierte Ausgabe, die einem...
Das heißt, alle Namen, alle Autoren, die dort in den Text geschmissen werden, die werden ausführlich porträtiert. Das heißt, in den Endnoten finden sich dann Lebensdaten, was die gemacht haben und Wissenswertes.
Ja, nicht nur bei Personen, also auch bei Begebenheiten, bei historischen Ereignissen. Das kann man, glaube ich, Volker, du hast es ja so gelesen, überwiegend auch ignorieren. Und man versteht es.
Ich habe es nicht ignoriert, aber es regt mich natürlich massiv auf, gerade dann, wenn es sich eben doppelt. Also wenn Informationen in den Endnoten drin sind, die auch im Fließtext drin sind, nur halt nicht in der Ausführlichkeit teilweise oder mit einem anderen Blickpunkt. Aber es sind natürlich auch Sachen, die dem Leser von Brassilach 1937 natürlich wahrscheinlich klar waren.
Absolut. Uns
halt eben nicht.
Ja, deswegen haben wir das Buch ja auch mit zwei, die Frage kam nämlich schon auf, mit zwei Lesezeichen ausgestattet. Da kann man eins in die Endnoten tun und eins ins Buch selber.
Das ist übrigens extrem leserfreundlich. Das ist stark, Philipp. Da muss ich dich auch mal loben, trotz aller Kritik an
dir. Es ist ja generell eine sehr schöne Ausgabe geworden. Auch das darf man, glaube ich, sagen. Es ist fest gebunden und wir haben es hier mit einer Titelgrafik zu tun, die von einem spanischen Künstler stammt. Wir haben ihn auch mehrfach auf Twitter verlinkt. Er findet sich auch vorne im Impressum. Man darf ihm auch bei Twitter folgen. Ganz interessant, der berichtet nämlich aktuell immer wieder von diesen Unruhen in Spanien, ist da auch selber in irgendeiner Weise beteiligt. Sehr interessante Titelgrafik, die der gute und hier anwesende Volker Zierke in dieses Cover gegossen hat, tatsächlich. Was mir sehr gut gefällt, was auch schon als Poster angefragt wurde, tatsächlich. Manche haben mich gefragt, ob das hier vorne drauf Goebbels sein soll.
Ich glaube, da werde Grellitz beleidigt.
Nee, aber also es gäbe wohl, ich glaube, diese Körperhaltung ist so ein bisschen so.
Na, das ist halt diese theatralische Propaganda-Figur. Ne?
Und ansonsten haben wir das hier, wie üblich, mit einem sehr üppigen und schönen Satzspiegel ausgestattet, also mit viel Weißraum und eine kleine Besonderheit, mal wieder eine kleine Spielerei. Es handelt sich um einen ganz besonderen Bucheinband, nämlich sogenanntes Geltex, anderen auch unter Sobalin bekannt. Das ist einfach eine besondere Art von Papier, die es ermöglicht, sowas druckfest als Umschlag zu verwenden, ohne dass man so eine ganz dünne Schicht von Plastik drauf hat, so wie das bei den üblichen Büchern so ist. Bisschen teurer, aber auch sehr schön. Also wer es in der Hand hat, es fasst sich, finde ich, sehr schön an. So ein bisschen rau. Ist eine sehr schöne Edition geworden. Und ich glaube, wir können damit ganz zufrieden sein. Ne?
Ja, finde ich auch. Ich möchte trotzdem noch mal ganz kurz zu Sanke zurück.
Bitte.
Und eine kurze Eloge halten. Und zwar deswegen, weil erstens, er übersetzt halt extrem stark. Er kommentiert extrem stark.
Die Übersetzung ist wirklich sehr gut gelungen. Sehr gut.
Er ist vermutlich einer der besten Kenner in ganz Europa der französischen Rechten, Publizistik der 20er, 30er, 40er Jahre. Wer mehr von Sanke lesen und wissen will, sollte auch tatsächlich zugreifen zu dem Buch von Charles Maurras. Man sagt wirklich übrigens Maurras und nicht Maurras, weil Maurras aus Südfrankreich kommt, wo das ausgesprochen wird. Aber egal, bevor ich wieder wütende Beleidigungen bekomme. Der Sanke hat fürs IFS jedenfalls als erster Übersetzer überhaupt Maurras ins Deutsch übertragen. Dieses Buch ist philosophisch fragmentarisch, aber es ist extrem wichtig zu haben und zu lesen, weil eben Maurras der Metavater all der anderen Leute ist, die sich dann von ihm abgewendet haben später, weil er eben doch ihnen zu reaktionär war. Sprich Brassillach, Rebatté, Drieux-La Rochelle in Frankreich zum Beispiel.
Das scheint öfter zu passieren, ne, sowas.
Ja.
Dass sich die Leute abwenden.
Gibt es dazu Analogien in Deutschland?
Tja, ich glaube,
eine Danke, dass du es nochmal erklärt hast. Ja,
ich glaube, Charles Maurras, ich habe sogar in einer Rezension des Maurras-Buches geschrieben, dass es tatsächlich, jetzt unironisch, einen Lehrmeister wie Maurras im deutschen Sprachraum nicht gegeben hat, auch nicht im Rahmen der KR. Weil Maurras war ein so unangefochtener Meister, die haben ihn ja wirklich als Maître angeredet. Er war ein Meister für eine Generation von Rechtsintellektuellen über Jahrzehnte hinweg, die sich aber später dann von ihm abgewendet haben, weil er A, zu antideutsch war, kein Spaß, und zweitens, weil er eben so stark in seinem alten Royalismus gefangen war, dass nicht nur Robert Brassillac, sondern eben vor allem auch Pierre Drieux-La Rochelle dann Texte geschrieben haben, wo sie sich losgelöst haben von Maurras und wo sie ihm auch gesagt haben, hey, du bist unser Meister, aber du bist halt doch ein bisschen von gestern. Das ist hochspannend und Maurras wurde ja auch steinalt. Lange Rede, kurzer Sinn, Sanke kennt sich mit Maurras aus, er kennt sich aber auch mit den Dissidenten der maurrassistischen Rechten in Frankreich aus. Er kann extrem gut übersetzen, er kommentiert extrem gut. Ich bin ein Freund von Fuß- und Endnoten, ich genieße das Wissen, das Sanke uns vermittelt. Und deswegen muss man wirklich sagen, eigentlich hätte Sanke verdient, mit auf dem Cover zu stehen, was natürlich nicht geht. Aber er hätte es verdient und ich freue mich, glaube ich, wenn ich jetzt nicht zu viel spoilere, dass ich sagen darf, dass Sanke auch in den kommenden Jahren dem Jungen Europa Verlag nicht nur zur Seite steht, sondern kräftig mitwirkt, dass eben auch gewisse Schätze aus der eher frankophonen Welt für die deutschen Leser gehoben werden.
Ja, vor allem für diejenigen, die immer wieder laut den Arm heben und schreien, wir möchten gerne die Unzulänglichen erneut verlegt sehen, darf man, glaube ich, so ein bisschen spoilern, dass das eventuell zusammen mit einem anderen Buch, das auch von Dr. Markus Sanke übersetzt wird, passieren könnte. Was du natürlich noch vergessen hast, ist zu erwähnen, dass er, glaube ich, auch den Sorel fürs IFS übersetzt hat.
Moment, Sorel nicht, nein, weil die Sorel-Schriften waren, soweit ich weiß, schon übersetzt.
Ach so, aber und er hat da irgendwie auch mitgewirkt, oder?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß da eigentlich, ich glaube eher, das war Erik Lehnerts Ding, wo ich ihm auch ein bisschen assistieren durfte.
Ach so, gut.
Aber ich will nichts Falsches sagen, Sanke ist so oder so verdienstvoll.
Gut, wer das von Benedikt Kaiser gepriesene Maurras-Buch erwerben möchte, kann das auch, so wie unser neues Buch Rex von Robert Brassillac im Netzladen von Jung Europa tun unter jungeuropa.de. Ihr wisst es sowieso. Ich denke, das war ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind auch schon wieder fast bei einer Stunde. Was wir jetzt ausgelassen haben, was ich ja so ein bisschen anspoilern wollte, wo ich euch beide gegeneinander anspitzen wollte, war eigentlich das Nachleben Léon Degrelles. Aber ich glaube, das passt jetzt nicht mehr rein. Das ist vielleicht nochmal was, worüber man sprechen kann. Zum Beispiel während unseres großen Weihnachts-Livestreams, dessen Datum ihr bald und dessen Uhrzeit ihr bald erfahren werdet, wir machen über vermutlich Volker Telegram kurz vor Weihnachten einen langen, großen, ausführlichen Jung-Europa-Podcast-Livestream mit in diese Triumvirats-Gruppe, die auch hier sitzt, plus Gäste, weiterer Gäste, die wir einladen.
Gern Vorschläge dazu in die Kommentare.
Gerne, ja. Und wir werden dort verschiedenste Themen besprechen. Vielleicht kommen wir dann auch einfach nach 5 Bier nochmal auf Léon Degrelles zu sprechen und schreien uns alle an. Auch das wäre, glaube ich, unterhaltsam.
Man könnte übrigens auch tatsächlich mal einen kurzen Podcast, trotz aller Einwände, die kommen werden, berechtigt, mit Michael Schäfer aufnehmen. Weil Degrelles ja auch, Stichwort Tim und Struppi, also Tintin, da gibt es ja auch eine gewisse Degrelles-Rezeption in diesen Comic-Kreisen oder Bande-Dessinée-Kreisen. Comic darf man, glaube ich, nicht mehr sagen.
Ja, ich mag keine Comics, aber können wir gerne machen.
Nee, ich auch nicht. deswegen habe ich ja die Einwände kommen. Aber wenn ich mich nicht täusche, ist das in Belgien echt ein großes Thema.
Ja, klar. Es wird ja auch durchaus behauptet, dass die Figur des Tim das Gesicht von Léon Degrelles trage, weil ja herrisch auch als Faschist verschrien ist.
Na, ich glaube, es gab auch eine gewisse Verbindung zwischen Ersch und Rexismus.
Naja, natürlich. Ja. Aber genau.
Das also das kann Michael Schäfer. Micha, wenn du zuhörst, dann studiere mal das Thema ein bisschen und dann kannst du auch endlich mal was Produktives beitragen.
Genau. In diesem Sinne, liebe Freunde, macht's gut und bis bald.
Bis dann.